Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, zum Thema Ich glaube an die heilige christliche Kirche lesen wir miteinander Johannes 17, die Verse 17 bis 23. Johannes 17, 17 bis 23. Das Kapitel 17 ist ja das sogenannte hohe priesterliche Gebet, wo Jesus den Vater für seine Gemeinde, für seine Jünger bittet. Und er bittet sie ganz besonders, dass Gott sie in der rechten Einheit, aber nicht in irgendeiner Einheit, sondern eben in der Einheit in ihm, in der Einheit in der Wahrheit erhält und bewahrt. Wir lesen ab Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, also das Thema des heutigen Sonntags, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wir glauben natürlich nicht an die Kirche, wir glauben an den Herrn Jesus Christus und vertrauen ihm, nicht einer wie auch immer gearteten Kirche oder Gemeinde. Aber wir glauben, wir bekennen und bezeugen, dass Kirche Jesu Christi ist, von ihm selbst geschaffen. Etliche, ja vielleicht sogar viele, haben Probleme mit dem Begriff Kirche. Übrigens nicht nur in den Freikirchen, auch in den Großkirchen. Im Allgemeinen verwenden wir oder denken wir beim Begriff Kirche ja vor allem an die Großkirchen. Im freikirchlichen Bereich wird deshalb häufig der Begriff Gemeinde oder Versammlung bevorzugt. Manche meinen, man sollte den Begriff Kirche am besten ganz vermeiden. Ich bin aber der Meinung, das ist erstens wirklichkeitsfremd. Der Begriff Kirche kommt in zu vielen Dokumenten der Christenheit seit Jahrhunderten vor, als dass man ihn einfach umgehen und vermeiden könnte. Auch eben bis hinein ins apostolische Glaubensbekenntnis. Zweitens ist es auch sachlich nicht nötig. Warum? Kirche kommt aus dem gleichen griechischen Wort wie Kyrios. Das uns allen vertraute Wort Kyrios, Herr ist Jesus Christus. Und es heißt eigentlich nichts anderes als die dem Herrn gehörende. Kirche ist also eben die Versammlung von Menschen, recht verstanden, die dem Herrn Jesus gehören. Ich bin immer dafür, dass wir Begriffe nicht aufgeben, die wir sowieso bei Licht betrachtet gar nicht aufgeben können, ohne neue Missverständnisse zu schaffen, dass wir aber in aller Entschiedenheit darauf pochen, dass klar bleibt, was mit diesen Begriffen gemeint ist und auch hier zur Sache rufen. Und das heißt eben im Klartext, Kirche ist nicht dort, wo Kirche draufsteht oder wo ein möglichst hoher Kirchturm in die Landschaft ragt oder wo viele Talare wehen oder wo am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuten, sondern Kirche ist da und nur da, wo Jesus der Herr ist. Und überall, wo Jesus nicht der Herr ist und trotzdem Kirche draufsteht, ist das ein klarer Fall von Etikettenschwindel. Und das müssen wir eben immer wieder mit Unnachgiebigkeit betonen. Diese Kirche, die wir also im Glaubensbekenntnis bekennen, ist seit Pfingsten. Und diese Kirche hat die Verheißung, dass sie sein wird, bis der Herr wiederkommt. Denn er selber hat sie ins Leben gerufen und er selber bewahrt sie an allen Stürmen der Zeit. Seit Pfingsten sammelt sich der Herr seine Gemeinde aus allen Völkern. Damit ist der Beginn der Kirche der heilsgeschichtliche Gegenpunkt zum Turmbau zu Babel. Das haben wir wahrscheinlich in Pfingstpredigten immer wieder auch schon einmal gehört. Damals beim Turmbau zu Babel hat Gott die Sprachen verwirrt und die Menschen über den ganzen Erdkreis zerstreut als Strafe für ihre Überheblichkeit. Aber an Pfingsten hat der Herr diese Sprachbarrieren durch den Heiligen Geist wieder überwunden. Was er damals zerstreut hat, sammelt er nun zum einen Leib Christi in einer Kirche und Gemeinde. Und wir bekennen im Glaubensbekenntnis die heilige christliche Kirche. Nicht eine von vielen, sondern die eine einzige. Es fällt uns vielleicht, wenn wir mal in einem katholischen Gottesdienst bei irgendeiner Gelegenheit waren, auf, und stößt uns wahrscheinlich auch auf, dass im katholischen Glaubensbekenntnis formuliert ist, die heilige katholische Kirche. Das ist übrigens, liebe Geschwister, nicht einmal ganz falsch. Auch wieder muss man es richtig verstehen. Denn katholisch kommt vom griechischen Wort katholikos und heißt nichts anderes als allgemein, umfassend. Also die eine Kirche. Wenn wir es also nicht als Eigennamen der Kirche Roms verstehen, katholisch, sondern als Eigenschaftswort der einen allgemeinen, umfassenden Kirche, dann stimmt sogar. Recht verstanden eben. Es gibt nur einen Leib Christi und dieser eine allgemeine Leib ist unteilbar. An der Himmelspforte werden wir eines Tages nicht gefragt, kommst du aus der Eichenau? Warst du katholisch? Warst du evangelisch? Warst du reformiert? Warst du Calvinist? Warst du Methodist oder was auch immer? Da interessiert nur eins, steht dein Name im Buch des Lebens. Denn da sind alle verzeichnet, die zu Jesus als ihrem Herrn gehören. Darauf kommt's an. Damit stehen wir allerdings wieder einmal vor einem ziemlich großen Problem mit dieser einen wahren Kirche. Nämlich vor der spannenden Frage, wo ist sie denn, diese eine christliche Kirche? Hätten wir ein ungesundes Selbstbewusstsein, ich bin aber guter Zuversicht, dass wir das nicht haben, dann würden wir uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, das sind natürlich wir in der Eichenau, die eine wahre Kirche. Zwar ist unser Turm nicht so hoch wie der von St. Georg, aber dafür ist unser Draht zu Gott umso besser. Aber wir lägen mit dieser Einschätzung krass daneben. Ich hoffe zwar von ganzem Herzen, dass wir alle dazugehören, die heute Morgen hier sind, zur einen wahren Kirche, aber wir sind es gewiss nicht. Nicht allein, nicht für uns. Genauso wenig wie etwa die Kirche Roms mit dem Papst an der Spitze, auch wenn sie das seit Jahrhunderten mit Nachdruck behauptet, sie sei die allein wahre, seligmachende Kirche. Es ist auch nicht die orthodoxe Kirche des Ostens oder die große anglikanische Kirche. Die evangelischen Kirchen gibt's sowieso nur im Plural. Da brauchen wir gar nicht erst nachzufragen. Es gilt auch für die anderen Freikirchen oder Gemeinden. Keine von allen ihnen ist die eine wahre Kirche. Und immer wo eine Gruppe, sie sei klein oder groß, wie sie will, für sich beansprucht, wir sind die Kirche, die einzige wahre, da haben wir in Wahrheit eine Sekte. Da haben wir eine Gruppe, die sich selber zur Heilsanstalt macht und sich zwischen Gott und den Menschen stellt. Das ist die klassische Definition einer Sekte, damit wir wissen, wovon wir dabei reden. Eine Sekte hat in wesentlichen Punkten eine falsche Lehre und eine Sekte sagt, nur wer zu uns gehört, der kann wirklich gerettet werden und macht sich damit so wichtig wie Jesus selber. Und genau das ist falsch, nicht wer zu uns oder irgendwohin gehört, sondern wer zu Jesus gehört, der ist gerettet. Damit bleibt aber die verwirrende Tatsache, wir haben nicht eine, wir haben hunderte, was sage ich, wir haben tausende von Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften, die sich christlich nennen. Und wo ist nun in diesem Gewirr und in dieser Vielfalt die eine wahre Kirche zu finden, die wir im Glaubensbekenntnis bezeugen? Da müssen wir ein Missverständnis überwinden in uns drin, indem wir gewohnt sind zu denken, nämlich in Gruppen und Institutionen. Und uns Deutschen liegt das ganz besonders im Blut. Ihr kennt vielleicht die Redensart, wenn drei Deutsche zusammenkommen, dann machen sie was? Sie gründen einen Verein, ganz genau. Also der Deutsche ist für seine Vereinsmeierei sprichwörtlich bekannt, berühmt, berüchtigt. Und uns Deutschen liegt es eben in ganz besonderer Weise im Blut. Wenn wir fragen, wo ist Kirche, dann schauen wir automatisch nach irgendeinem Verein, nach irgendeiner Institution und Einrichtung, die nun diese wahre Kirche sein könnte. Der Leib Jesu ist aber kein Verein und keine Institution. Der Leib Jesu, die wahre Kirche, ist eine geistliche und damit ihrem Wesen nach zunächst einmal unsichtbare Größe. Geistliches entzieht sich eigentlich immer unserem direkten Zugriff. Geistliches können wir nicht irgendwo an die Kirchentür nageln und sagen, da ist es, da haben wir's. Und liebe Geschwister, das fängt ja schon mit dem ganz persönlichen Glauben an. Niemand von uns sieht wirklich in das Herz des anderen. Und deshalb kann niemand mit allerletzter Gewissheit von einem anderen sagen, der gehört zu Jesus. Wir können sein Bekenntnis des Glaubens hören. Wir können sein Leben ansehen, ob da vom Wirken des Heiligen Geistes wenigstens Spuren zu finden sind. Aber wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob das nur fromme Schau ist, ob da einer uns und vielleicht auch sich selber nur was vormacht. Oder ob eben echtes, geistgewirktes Leben da ist. Ich denke, wir alle kennen solche Menschen, wo ein klares christliches Bekenntnis da war und viel frommes Äußeres drumherum. Und wir waren vielleicht sogar sehr beeindruckt von der Frömmigkeit, von der Jesus-Nachfolge dieses Menschen. Und eines Tages macht es einen großen Schlag und die ganze fromme Seifenblase platzt und nichts vom christlichen Bekenntnis und geistlichen Leben ist mehr zu finden. Und der Betreffende ist auch nicht mehr bereit, sich vom Wort Gottes, vom Geist Gottes zur Buße rufen zu lassen. Und vor Fragen entsetzt, was war das alles? Ich befürchte, jeder von uns könnte ein halbes Dutzend oder ein Dutzend von solchen Fällen aus seiner eigenen Umgebung, aus seiner eigenen Lebenserfahrung benennen. Und wir merken erschüttert, wir sehen nicht ins Herz des anderen. Es kann vieles fromm daherkommen und im innersten Wesen ganz unfromm sein. In letzter Gewissheit kann nur jeder für sich ganz persönlich wissen, ob er mit seinem Leben auf dem Heil in Jesus gründet oder nicht. Wenn das schon für jeden Einzelnen gilt, dann gilt das noch viel mehr für ganze Versammlungen und Gemeinden. Die Versammlung, die nur aus wahren Gläubigen besteht, können wir schon alleine deshalb gar nicht herstellen, weil wir in keinem Fall mit Sicherheit sagen können, ob der andere ein wahrer Gläubiger ist oder nicht. Die wahren Gläubigen finden sich so auch in vielen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Ja, sogar in Gruppen, die wir zu Recht als Sekten bezeichnen, die in wesentlichen Punkten eine falsche Lehre haben. Mir ist das immer wieder aufgefallen. Wir haben ja etwa seit einem Dreivierteljahr, vor allem meine Frau, das Büro der Bekenntnisbewegung. Und da haben wir auch manchen telefonischen Kontakt mit Lesern. Da ist zum Beispiel ein Leser aus der Neuapostolischen Kirche, die in wichtigen Lehren daneben liegt, die wir zu Recht als Sekte bezeichnen. Aber in verschiedenen Telefonaten, in denen er sich gemeldet hat, hatte ich den Eindruck, das scheint wirklich ein Bruder in Christus zu sein, der in allen Irrtümern seiner Glaubensgemeinschaft doch zum wahren Glauben an Jesus gefunden hat. Oder ich bin immer wieder Zeugen Jehovas begegnet. Die Lehre der Zeugen Jehovas ist offenkundig falsch an wichtigen Punkten. Und deshalb meinen sie auch, sie müssten sich mit dem Verteilen der Wachturmliteratur den Weg in den Himmel erarbeiten, weil sie das Heil in Christus in aller Regel nicht begriffen haben. Ich habe aber in meinem Leben immer wieder, wenn ich mal Zeit hatte und Zeugen Jehovas an meiner Tür geklingelt haben, auch Gespräche mit ihnen geführt. Und ich habe das eine oder andere Mal gemerkt, sie nennen sich ja Bibelforscher und wir merken die Kraft des Wortes. Auch wenn sie sogar eine tendenziös übersetzte Wachturmbibel haben,
Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in seiner Wirkung erdrücken, wenn Gott will. Und wer intensiv in der Bibel liest, kann in allen falschen Lehren der Zeugen Jehovas beim Bibellesen zum wahren Glauben an Jesus finden. Wir können weitermachen. Die klassische Lehre der Adventisten ist zweifelsfrei sektiererisch, denn sie sagen, nur wer den Sabbat heiligt, den siebten Tag der Woche, gehört wirklich zum Herrn. Alle anderen, die den ersten Tag heiligen wie wir, sind in Wirklichkeit Anhänger des Antichristen, der Macht hat, Zeit und Stunde zu ändern und so weiter. Das dürfte die offizielle Lehre der Adventisten bis zum heutigen Tag sein. Ich habe aber in einer unserer früheren Gemeinden einen Adventistenpastor und seine Frau kennengelernt und muss sagen, soweit ich es beurteilen kann, waren das unzweifelhaft Bruder und Schwester im Herrn, die diese adventistische Lehre so in dieser Engführung nicht vertreten haben, sondern bereit waren, auch Menschen, Geschwister, die eine andere Auffassung vom Sabbat haben, als Geschwister im Herrn zu akzeptieren und ihr Heil nicht auf den Sabbat gründen, sondern auf Jesus. Wir könnten weitermachen in verschiedene Richtungen. Ich denke noch an eine ältere, sehr liebenswürdige Dame, stammte aus einem frommen Elternhaus, pietistischen, kam im Lauf ihres Lebens ganz stark unter den Einfluss bibelkritischer Theologie. Sie wollte bei uns Mitglied werden. Ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, in einer wahrhaft bibeltreuen Gemeinde, die wir mit ganzem Ernst sein wollen, können wir keine Mitglieder aufnehmen, die mit so viel Vorbehalt dem Wort Gottes begegnen. Und trotzdem hatte ich in den Gesprächen mit ihr immer wieder von ihrem klares Bekenntnis zu Jesus als ihrem Herrn. Es war für sie trotzdem klar, bei aller kritischen Infragestellung der Bibel, dass Jesus, der Sohn Gottes, für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich habe im Laufe meines Lebens aufgrund solcher und vieler ähnlicher Begegnungen festgestellt und gelernt, wir müssen messerscharf unterscheiden. Auf der einen Seite zwischen der rechten biblischen Lehre, die ist uns aufgrund der Klarheit des Wortes Gottes in den meisten Fällen sehr deutlich bezeugt und wir können sie von der falschen Lehre unterscheiden und können die falsche Lehre als solche zurückweisen. Der Irrtum kann in gebotener Weise aufgedeckt und verworfen werden. Und deshalb können wir auch sagen, die Lehren der Neuapostolischen, der Zeugen Jehovas, der Adventisten, der katholischen Kirche und so weiter sind in vielen wichtigen Punkten falsch. Aber davon unterscheiden müssen wir den geistlichen Stand von einzelnen Menschen, die zu den verschiedenen Kirchen, Gemeinden und vielleicht auch Sekten gehören. Wo unter vielen Irrtümern verschüttet und von viel Ungehorsam überwuchert, doch noch rettender Glaube ist, das sieht und weiß Gott allein. Das letzte Urteil steht in der Regel nur ihm zu. Wir haben damit immer noch das Problem, wo ist sie dann nun? Die eine wahre Kirche, wenn wir noch nicht einmal den Glauben des Einzelnen zweifelsfrei feststellen können. Und da kommt ja noch das Nächste dazu. Jede Gemeinde hat ja auch noch Schwächen gerade genug. Und mancher tut sich deshalb schon grundsätzlich schwer, sich überhaupt einer konkreten Gemeinde anzuschließen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Spurgeon. Zu dem kam eines Tages ein junger Mann, der war vor einiger Zeit zum Glauben gekommen und der erzählt jetzt Spurgeon, ich bin immer noch nicht Mitglied einer Ortsgemeinde. Ich suche zwar schon geraume Zeit überall, wo ich eine finden kann, aber die wahre, vollkommene Gemeinde habe ich bisher nirgends gefunden. Sagt ihm Spurgeon, das wird auch nicht der Fall sein, denn die vollkommene Gemeinde gibt es auf dieser Welt nicht. Und außerdem, wenn du eines Tages wirklich eine finden solltest, werden sie dich bestimmt nicht aufnehmen, denn dann wären sie nicht mehr vollkommen. Das Problem der Kirche in dieser Welt ist, es gibt sie nur in unvollkommener Form. Und keine Gemeinde kann von sich behaupten, wir sind's. Und so ist der eine Leib Christi in viele Gruppen zerstreut und zersplittert. Ist nun diese Zertrennung der einen Kirche in so viele Kirchen und Gemeinden Gott gewollt und Gott gegeben, dass wir es einfach so hinnehmen müssten? Nein, liebe Geschwister, gewiss nicht. Das ist der Spagat, die Zwickmühle gewissermaßen geistlich, in die uns Gott hineinstellt. Wir haben die Worte Jesu aus Johannes 17 gehört. Die Gemeinde ist zur Einheit berufen, ohne Wenn und Aber. Viermal betont Jesus das in diesen Versen im Kapitel 17. Sie sollen eins sein. Und zwar alle eins sein. Vers 21. Sie sollen alle eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Das ist eine so klare und eindeutige Aussage, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Und sie hat ein enormes Gewicht. Ich weiß nicht, wie weit uns das schon mal beim Bibellesen von Kapitel 17 aufgefallen ist. Jesus sagt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Da muss es uns eigentlich ganz schwummrig, schwindlig vor den Augen werden, liebe Geschwister. Jesus knüpft seine eigene Glaubwürdigkeit vor der Welt an die Einheit der Gemeinde. Genau das steht da. Jesus knüpft seine eigene Glaubwürdigkeit vor der Welt an die Einheit der Gemeinde. An anderer Stelle ist auch die Glaubwürdigkeit der Gemeinde und die Vollmacht ihres Zeugnisses an die Einheit gekoppelt. Die Einheit der Kinder Gottes ist also die Beglaubigung Jesu vor der Welt. An uns, wie wir miteinander umgehen und miteinander leben, soll die Welt erkennen, dass das Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland und Retter der Welt ist. Dass wir anders miteinander umgehen als die Menschen in der Welt, das ist der sichtbare Wahrheitsbeweis für die Welt gegenüber den anderen Religionen. Weshalb gerade die Einheit? Wie sollen wir das machen? Wir, lauter verschiedene Individuen mit je eigenen Erbanlagen, jeder mit seiner eigenen persönlichen Geschichte und Vergangenheit, mit seinen Prägungen und Verletzungen und Enttäuschungen, von unseren ganz persönlichen und meist egoistischen Wünschen und Vorstellungen ganz zu schweigen. Können wir diese Verantwortung tragen, dass unser Umgang, unsere Einmütigkeit und Einheit ein glaubwürdiges Zeugnis vor der Welt ist? Das ist unmöglich. Aber warum, wenn es unmöglich ist, gebietet Jesus es seiner Gemeinde? Und macht gerade daran unsere und seine Glaubwürdigkeit fest von etwas, was unmöglich ist. Gerade weil es unmöglich ist, menschlich unmöglich, hat Jesus die Einheit der Gemeinde zum Beweis seiner Glaubwürdigkeit gemacht, dass er von Gott gesandt ist. Denn wo Gott gesandt hat, liebe Geschwister, da ist Gottes Macht und Gottes Verheißung gegenwärtig. Und wo Gottes Macht und Gottes Verheißung gegenwärtig ist, da wird das Mögliche zur sichtbaren Wirklichkeit. Wir leben mit einem Herrn, für den das Unmögliche das Alltägliche ist. Das ist etwas, was uns zwar von unserem menschlichen Denken völlig fremd ist, aber was uns von den Verheißungen Gottes und von unserem geistlichen Denken immer klar sein sollte. Wir leben mit einem Herrn, für den das Unmögliche das Alltägliche ist. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es eine große Sache, wenn Gott einen Menschen heilt, körperlich gesund macht. Das kann er, darum dürfen wir bitten, das tut er auch heute immer wieder. Ein viel größeres Wunder noch ist es, wenn ein gottloser Mensch die Gnade in Jesus ergreift, die Sünde seines Lebens erkennt, sein Leben Gott anvertraut und sich mit Freude Gott unterordnet. Aber ich denke, liebe Geschwister, das allergrößte Wunder, und deshalb redet Jesus davon, ist, dass eine Horde von Dickschädeln, von Querulanten, von Rechthabern, von Egoisten und Individualisten, und wer von uns will sagen, dass er von alledem nichts, auch nicht das Allerkleinste, in sich trägt, dass diese Horde zusammenfindet zu einer harmonischen, liebevollen Einheit. Ich persönlich meine, das ist das größte Wunder. Und deshalb hat Jesus genau dieses größte Wunder in dieser Welt zum Zeichen seiner Macht gegeben. Es gilt wie bei allen Wundern, wir Menschen können es nicht vollbringen. Wunder kann nur Gott tun. Und Gott gibt seiner Gemeinde gerne Aufgaben, die ihre Kräfte übersteigen, die ihr unmöglich sind, damit in ihrer Erfüllung Gottes Kraft sichtbar wird. Damit jeder sehen kann, hier war und ist der lebendige Gott am Werk. Allerdings gehen die Wunder Gottes nicht über uns hinweg. Sie beziehen uns mit ein. Und das heißt, wir können diese Wunder im negativen Falle auch blockieren. Mit unserem Ungehorsam, mit unserem Unglauben. Dann haben wir nicht in den Möglichkeiten und im Auftrag Gottes gelebt, sondern in unseren eigenen menschlichen Möglichkeiten. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ist jede Spaltung Sünde. Sie ist Schuld, sie ist Gericht vor Gottes über eine Gemeinde. Sage, das gilt zunächst einmal ganz ausnahmslos. Jede Spaltung ist Sünde, ist Schuld, ist Gericht. Denn zu jeder Spaltung kommt es ja nur, weil mindestens eine Seite an Sünde, an Ungehorsam, an falscher Lehre oder an menschlicher Eitelkeit und Eigenwillen festgehalten hat. Weil mindestens ein Teil sich nicht vom Geist Gottes hat auf den Weg der Wahrheit, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut und der Barmherzigkeit hat leiten lassen. Und meistens war es nicht nur eine Seite, die versagt hat, sondern zwei. Nach meiner Erfahrung durfte menschliche Eitelkeit und Machtwille dabei sogar der häufigste Grund für Spaltungen und auch für die Aufrechterhaltung von Trennungen sein. So war es von Anfang an. Wenn wir in der Kirchengeschichte zurückblicken, es ist erschreckend, wie früh in der Gemeinde Jesu der Kampf um die Macht eingesetzt hat. Ganz früh, schon in den ersten Jahrhunderten, fing der Bischof von Rom an, um die Vormachtstellung zu kämpfen gegenüber den Bischöfen der anderen großen Städte, Alexandrien, Konstantinopel und Antiochien. Und an diesem Machtkampf, der bis zum heutigen Tage nicht beendet ist, ist dann schließlich die Einheit der Kirche zerbrochen. Die Ostkirche hat sich abgespaltet, weil der Bischof von Rom nicht aufgeben konnte, den ersten Posten für sich zu reklamieren. Und so zieht sich's durch die Kirche, durch die Christenheit, durch, quer durch alle Gruppen, Konfessionen, Gemeinden und Gemeinschaften. Und es ist nicht besser geworden, es ist schlimmer geworden, bis auf den heutigen Tag. Und wir erleben eine Zersplitterung der Gemeinde Jesu in immer mehr Trümmerstücke bis hin zur Atomisierung der bibeltreuen Gemeinde und bis hin auch zu einer weitgehenden Beraubung ihrer Vollmacht. Denn das beides gehört zusammen. Einheit und Vollmacht hat der Herr aneinander gebunden. Und wir erleben es, wie die heutige fromme Welt sich bis zur Bedeutungslosigkeit zersplittert. Gewiss, auch das müssen wir sehen, eine Spaltung kann nicht in jedem Fall verhindert werden. Sie kann sogar um Jesu Willen nötig sein. Wir erleben notwendige Spaltung schon in der Apostelgeschichte. Paulus geht ganz schnell in Korinth aus der Synagoge. Er verkündigt das Wort. Die Juden treten ihm mit Feindschaft und der Verkündigung entgegen. Paulus geht und gründet nebendran die erste christliche Gemeinde in Korinth. Spaltung kann um Jesu und um der Wahrheit willen nötig sein. Aber auch dann ist es Sünde, von einer Seite mindestens, wenn sie nicht an Jesus und der Wahrheit festgehalten hat. Aber jede Uneinigkeit und Spaltung, liebe Geschwister, sollte uns ins Gebet treiben. Zuallererst ins Gebet um die Frage, waren wir selber demütig genug? Haben wir genug geliebt? Haben wir alles Mögliche, alles geistlich Mögliche getan, um eine Trennung zu vermeiden? Der Teufel hat kein größeres Ziel, als die Gemeinde Jesu von innen heraus zu sprengen. Von außen her kann der Feind der Gemeinde keinen wirklichen Schaden zufügen. Das zeigen 2000 Jahre Geschichte der Christenheit. Das zeigen 2000 Jahre Verfolgung der Gemeinde Jesu. Sie war vielleicht äußerlich immer wieder geschwächt, aber in aller Regel ging Gemeinde Jesu durch äußere Verfolgung am Ende gestärkt hervor. Aber wehe, wenn es dem Teufel gelingt, den Fuß in die Tür zu stellen und einen Geist der Uneinigkeit und der Spaltung in die Gemeinde hineinzubringen, dann hat er gewonnen. Und deshalb ist das Gebet um die Bewahrung der Einheit so wichtig. Liebe Geschwister, auch um die Bewahrung der Einheit unter uns. Eine Einheit der Gemeinde ist immer das gefährdetste Gut, weil der Teufel gerade da mit ganzer Kraft, mit ganzem Nachdruck, mit all seiner List und all seiner Tücke ansetzt. Also das Gebet um Bewahrung der Einheit. Und zweitens auch die Bitte um Wiederherstellung von verlorener Einheit. Um eine neue Einheit in Jesus Christus und seiner Wahrheit. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, es geht nie in der Bibel um irgendeine Einheit und schon gar nicht um Einheit auf Kosten der Wahrheit, sondern um eine Einheit in Christus und in seiner Wahrheit. Wir können und sollen darum bitten und können und sollen das Unsere dazu tun. Machen können wir es nicht. Geistliche Einheit ist wie alles Geistliche ein Werk des Heiligen Geistes. Auch das lehrt uns übrigens die Kirchengeschichte. Es war um 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts, da versuchte der preußische König Friedrich Wilhelm III. Die Spaltung von Reformierten und Lutheranern zu überwinden. Er hat zu Recht darunter gelitten, unter dieser Spaltung, aber er hat nun gemeint, als von Gott eingesetzte Obrigkeit könne er's richten. Und er hat die Kirche der Union geschaffen. Er hat Reformierte und Lutheraner unter ein Dach genötigt. Welche Gewissenskonflikte das ausgelöst hat, das wissen wir zum Teil aus der Kirchengeschichte. Er verordnete die Einheit. Was war das Ergebnis? Es gab hinterher nicht eine Kirche anstelle von zwei, es gab vier anstelle von zwei. In Preußen selber gab es zwar nun die unierte Kirche, aber es gab darüber hinaus noch die Altlutheraner, die sich von den Lutheranern abgespalten hatten, weil sie sich nicht unter dieses Dach zwängen lassen wollten. Und es gab die Reformierten und die Lutheraner sowieso noch weiter. Also das Ergebnis war nicht aus 2 mach 1, sondern aus 2 mach 4. Wir sehen, wenn der Mensch mit eigener Kraft Einheit machen und erzwingen will, dann wird das Chaos nur noch größer, als es vorher schon war. Geistliches muss durch Gottes Geist gewirkt werden. Aber darum sollen und dürfen wir ihn bitten, so wie Jesus in Johannes 17. Dass Gott immer wieder neu das Wunder der Einheit schafft, zu unserer Freude, zur Vollmacht der Gemeinde und zur Ehre unseres Herrn. Amen.